In der heutigen Episode Deals Crunch sprechen Paul und ich ja über die Versteigerung des Immobilienpleitiers René Benko. Wir sprechen im Bigger Picture über Lateinamerika. Wir sprechen über die IPO-Aktivität von Firefly Aerospace. Und im Deep Dive geht's heute um das wertvollste Fintech Europas, Revolut. Viel Spaß!
Welcome to Deals Crunch. Dein Private Markets Deep Dive aus der Morning Crunch Redaktion. Dieser Podcast wird unterstützt von Naro, Deutschlands größter App für Private Equity. Disclaimer, dieser Podcast dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deals Crunch. Heute wieder komplett international unterwegs, der Paul. Du bist in Amsterdam.
Genau, ich genieße das schöne Leben in den Grachten. Tatsächlich, hier sind fast 30 Grad, alle sind gut gelaunt, alle trinken Bier und Kaffee. Es ist schönes Leben hier.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir nehmen heute auf, Dienstag, 15. Juli in Berlin gab es gerade ein schönes Gewitter inklusive Regen. Der Sommer in Deutschland ist aktuell pausiert, aber das hält uns nicht ab, um Podcast aufzunehmen. Und Paul, ich lese es gerade in unseren Notizen. Es geht am Anfang über René Benko.
Es geht um René, genau. Und zwar geht es um eine Versteigerung von 1800 Positionen aus seiner Villa. Mit dabei, und ich glaube, den wollte ich nur gerne hervorheben, weil du ja auch so ein, wie sagt man, ein Automobil-Afficionado bist. Der Ferrari-Rasenmäher wurde jetzt verkauft für schlappe 6.700 Euro, um genau zu sein. Das ist ein Geschenk, da fallen mir einige Leute ein, denen ich das gerne schenken würde, die gerne Rasen mähen, die das auch zum Habitus und zum Teil ihrer Persönlichkeit gemacht haben, Rasen zu mähen. Okay. Ich fand es nur interessant. Oder? Ich rede nur von Gregor, meinem Mitgründer natürlich.
Ich finde es immer sehr gut, dass wir Gregor im Intro erwähnen und dann kannst du damit checken, ob er das, ob er dich dann anspricht,
genau,
dann das endlich gehört hat.
Genau. Ja.
Die zweite Kuriosität, die habe ich auch gesehen ich glaube, das erst gesehen bei TikTok, dann gelesen bei euch. Im Wimbledon-Spiel oder in einem Spiel in Wimbledon wurde während des Aufschlags eine Champagnerflasche geöffnet. Es ist lautstark zu hören. Ich empfehle es wirklich jedem, das Ganze mal bei TikTok oder bei YouTube zu suchen. Es ist sehr, sehr lustig.
Yes, und ich glaube, ich habe es nicht live gesehen, weil ich ja gearbeitet habe, wie du weißt.
Natürlich.
Es war ja Sonntag. Und du hörst wohl anscheinend oder siehst auch, dass tatsächlich der Korken auf das Spielfeld geflogen ist, ne?
Habe ich das richtig gesehen?
Angeblich. Okay. Und es gab eine Anweisung der Schiedsrichterin, die gesagt hat, bitte keine Champagnerkorken knallen, während die Spieler aufschlagen. Das heißt.
Fair, aber ich finde, da sollten die Spieler auch mal Rücksicht auf das Publikum nehmen.
Genau, harte Zeiten. Ich habe gesehen, wer da so alles saß, die armen Herrschaften. Ja, das Leben ist nicht mehr, was es war. Gibt wenige Orte, wo sie noch in Frieden Champagner trinken können.
Das stimmt auch. Ein Ort ist auf jeden Fall das Webinar, Paul.
So ist es.
Jegliche Morning Crunch Leserinnen und Leser haben es natürlich auch schon gesehen. Und zwar haben wir am 21. Juli ein gemeinsames Webinar, wo du, lieber Paul, als Moderator den Robin interviewst.
So ist es. Und wir sind bei den Plätzen tatsächlich aus Softwaregründen limitiert auf 100. Genau. Und falls ihr dabei sein wollt, tatsächlich wirklich lieber schnell melden, als nochmal drüber nachdenken. Genau. Und wenn es nicht klappt, dieses Mal seid ihr auf jeden Fall auch noch auf einer Warteliste. Das schauen wir dann, dass ihr da auch noch dazu kommen könnt. Und
richtig,
die Anmeldung findet ihr am einfachsten wahrscheinlich, wenn ihr einmal danach googelt, Morning Crunch. Und
es ist auf jeden Fall, Paul, wir schreiben es in die Shownotes.
Du bist der Techniker von uns.
Ja. Und es wird auch, glaube ich, nochmal in dem ein oder anderen Morning Crunch Newsletter zu lesen sein.
Genau.
Vielleicht fragt ihr euch jetzt, alles schön und gut, warum sollte ich mich anmelden? Du fragst den lieben Robin aus wie soll denn das neue Portfolio zusammengestellt sein? Ne? Also Larry Fink hat ja gesagt, 60-40 ist outdated, ab jetzt machen wir 50-30-20, und darum geht's.
Super, genau. Und ich glaube, das Spannende ist natürlich für jeden von uns zu verstehen, wie, was bedeutet Private Markets dann da genau eigentlich für mein Portfolio. Und ja, das einmal wirklich in einem kleinen Kreis zu besprechen mit natürlich allen Fragen, die aus dem Publikum kommen können, das ist so ein bisschen der Sinn der Sache.
Genau, genau, auch an hier auch gerne dann sozusagen die Einladung, falls da auch im Vorfeld schon Fragen sind, gerne uns schreiben, die nehmen wir dann mit auf und werden sie dann auch direkt live im Webinar beantworten.
So ist es.
Paul, gehen wir ins Bigger Picture. Und zwar starten wir heute unsere geografische Reise in Lateinamerika.
So ist es. Und zwar mit Valante Capital, einem Fonds, der $125 Millionen eingesammelt hat. Ein zweiter Fonds tatsächlich mit Fokus auf Lateinamerika. Das Spannende ist natürlich der Hintergrund, der geopolitische Hintergrund. Lateinamerika leidet gerade sehr unter den Trump-Zöllen und sowieso den Beziehungen zu den USA. Ja. Und gerade das ist natürlich aber auch eine Chance auf der Private Market Seite. Also wir denken mal ganz konkret an Unternehmen, die vielleicht sehr US-abhängig waren, die es sich jetzt nicht mehr leisten können, so zu arbeiten wie bisher. Das sind natürlich Cases, die sind für Private Equity spannend. Aber auf der anderen Seite auch Growth Opportunities, Unternehmen, die ganz besonders davon profitieren, dass vielleicht chinesische und europäische Hersteller nicht mehr direkt importieren können in die USA. Das nennt man ja Nearshoring. Also auch da gibt es Opportunities und ich glaube, der Fonds ist so einer der größeren, die jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch kamen, mit dem Fokus auf Lateinamerika. Und genau, das Spannende ist natürlich eine Region, die eigentlich wenig, jetzt würde ich mal sagen, im klassischen Clustering von Investoren auftaucht.
100%. Ich glaube, wenn man sich die meisten Fonds anguckt, dann ist natürlich der Fokus sehr stark Nordamerika-lastig oder Europa. Ja. Vereinzelt mal APEC. Also Richtung Asien, China, Pacific, aber Lateinamerika, so wie du sagst, bisher eher außen vor, aber wie du sagst, Größe beziehungsweise große Growth Opportunities auch natürlich in dem Bereich. Gehen wir weiter und zwar schauen wir uns Richtung IPO-Aktivität an und zwar Firefly Aerospace. Ich glaube, man kann sich denken, worum es thematisch bei diesem Unternehmen geht. Reicht Unterlagen für einen Börsengang ein, Paul? Zuletzt wurden sie mit $2 Milliarden bewertet.
So ist das. Und die Frage ist natürlich, wann kommt dieser IPO jetzt genau? Und wie wird er laufen? Vielleicht einmal der Kontext. Es ist natürlich ein Feld, in dem es wenig Competition gibt, im Sinne von wenige Firmen können es sich leisten, im Aerospace mal eben unterwegs zu sein. In Deutschland kennen wir ISA Aerospace, also gibt es tatsächlich einen, der jetzt auch Unicorn ist. Also ISA ist, glaube ich, drüber gesprochen, auch über die Milliarde gerutscht. Der große Unknown oder Gigant im Schatten sozusagen ist SpaceX, die Privatunternehmen sind. Das heißt, da weiß man, also Bewertungen gibt es inoffiziell und unter der Hand von $350 Milliarden. Aber all das ist natürlich, keine offiziellen Bewertungen. Deswegen ist jetzt Firefly der erste, zumindest in den USA seit längerem, der jetzt an die Börse geht mit dem Thema, etwas weniger breites Portfolio als SpaceX. SpaceX macht ja wirklich neben Mond und Raumfahrt, auch Internet und diverse andere coole Sachen. Da ist Firefly wirklich sehr klar ausgerechnet auf Commercial Space Use, also auch gar nicht diese Military Exploration, wie sie.
Also ganz, ganz klar, wenn ihr dann irgendwann mal so eine Mondreise im Morning Crunch Newsletter verlost, dann sind die Ansprechpartner.
Die sind die Ansprechpartner, genau. Vor allen Dingen Richtung Mond. Richtung Mars ist es wahrscheinlich Elon und SpaceX.
Vermutlich, also genau, muss man sich natürlich auch schauen, in welches Shuttle man dann einsteigt, dass man nicht auf dem falschen Planeten landet.
Genau. Wir machen keine SpaceX, keine Tesla und Elon Musk Witze. Aber die kann man sich hier dann mitdenken.
So sieht's aus. Paul, wo hat denn jetzt Firefly Aerospace ihre Unterlagen eingereicht? Also wo wollen sie an die Börse gehen?
an den Nasdaq in den USA, den techlastigeren Indiz. Mit der SEC haben sie schon gesprochen. Das heißt, die Unterlagen liegen bei der Securities and Exchange Commission. Genau. Und jetzt ist so ein, muss noch durch. Also da gibt es natürlich Fragen rund um Themen wie aktuelle Shareholder-Strukturen, um Transparenz der Einnahmen und so weiter. All das, was eben bei publicly listed companies relevant ist. Nochmal mehr als bei privat gehaltenen. Genau. Und das werden dann die Herren und die Damen aus Texas alles einreichen und dann werden wir wahrscheinlich relativ bald diesen IPO haben.
Ja, wir können gespannt sein. Wir werden es sicherlich auch weiter verfolgen und auch erwähnen, wenn es denn soweit ist. Kommen wir zum Deep Dive. Und zwar heute sprechen wir über Europas wertvollstes Fintech. Und zwar Revolut, Paul.
Ich dachte, du sagst jetzt Now.
Nee, da sind wir noch ein bisschen von entfernt. Ich meine, Europas wertvollstes Mediatech-Unternehmen.
Ja.
Das ist ja ganz klar Morning Crunch. Weit vorne. Abgeschlagen, dann auf dem zweiten. Weiß ich nicht, wer dann da noch kommt. Aber nein, reden wir über Revolut, Paul.
So ist es, genau. Revolut ist nämlich schon die letzten Monate immer wieder aufgefallen. Es ging um Finanzierungsrunden, es ging um Zweitverkäufe von Aktien. Es geht jetzt aber ganz, ganz konkret darum, dass die Financial Times herausgefunden hat, dass Revolut an einer neuen Finanzierungsrunde arbeitet.
Paul, und ich glaube, das, was spannend ist, in welchen Größenordnungen wir uns hier bewegen, und zwar plant Revolut eine Funding-Runde, also eine Finanzierungsrunde in Höhe eines ganzen Unicorns, also einer Milliarde Dollar. Und ich glaube, wenn man das in den Kontext setzt, sie streben eine Bewertung von 65 Milliarden Dollar an, also sie positionieren sich dahingehend, und es ist eine sehr starke Steigerung, denn letztes Jahr war die Bewertung noch 20 Milliarden Euro weniger. Das sind Zahlen, also bei 45 Milliarden, was auch schon eine extrem große Hausnummer ist für einen Fintech in Europa. Das sind Zahlen, die man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen sollte.
Ja, das ist schon, ich kann mir vorstellen, der CFO, der da sitzt und die Überweisung bekommt, also die mehreren Überweisungen von einer Milliarde, da schaust du schon ziemlich genau auf deinen Screen, glaube ich. Das ist selten. Boah, natürlich.
Ich bin mir sicher, der hat bestimmt Minimum 6 Screens.
Genau, ja, wahrscheinlich. Oder 0 Screens, weil er schon drüber hinweg ist, mit Screens zu arbeiten. Der hat dann Leute, die für ihn auf Screens gucken. Genau. Kann ich mir vorstellen. klar, also ich meine, wir reden über sehr, sehr viel Geld. Jetzt muss man aber fairerweise auch sagen, eine Milliarde ist auf einer 65 Milliarden Bewertung gar nicht so viel. Ja, also die meisten Finanzierungsrunden im Venture Capital Bereich in frühphasigen Unternehmen sind ja meistens so, dass in den einzelnen Runden alles zwischen 15% und 25% der Firma weggegeben wird. Also die Anteile. Also ja, das ist jetzt eine grobe Hausnummer, ne? Das variiert natürlich, aber so in dem Rahmen bewegen sich viele Finanzierungsrunden. Das jetzt ist ja deutlich geringer. Also die Anteile, die jetzt weggegeben werden, die eine Milliarde, ist natürlich im Vergleich zu den 65 Milliarden Bewertungen gar nicht so riesig, auch wenn man das, sind aber natürlich unvorstellbar hohe Zahlen.
Du hast recht. Ich glaube, im Gesamtkontext schon spannend zu sehen. Offiziell wird ja gesagt, es ist zur Unterstützung für weitere internationale Expansion. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, was ich mir denken könnte, wofür es auch genutzt werden kann, wäre das Stichwort Secondaries, also dass ein paar Mitarbeiter auscashen können. Vielleicht auch, was man so gelesen hat, auch das Founding-Team, was natürlich noch ordentlich Anteile hält. Das wird man sehen, aber das mal so als Idee mit reingeworfen, könnte ich mir vorstellen, dass man da mal so eine Milliarde an Anteilen auch mal aus mal los wird.
Yes, und ich glaube, das ist total wichtig, das einmal zu differenzieren. Also was jetzt passiert ist, einerseits, die sammeln jetzt Geld ein, weil sie auch viel vorhaben, da reden wir gleich zu, aber es ist auch eine Finanzierungsrunde, die vielleicht eher dahin ausgerichtet ist, Mitarbeiter den Cashout zu ermöglichen. Das heißt, wenn wir jetzt in der Presse über diesen Deal lesen, steht ja dann oft irgendwie, jetzt sammeln sie Geld ein, um richtig durchzustarten. Im Verhältnis zu dem, was da schon an Geld ist und in dem Verhältnis zur Bewertung, ist das relativ moderat, würde ich sagen.
Ja, ja. Sehe ich ähnlich wie du, aber wie gesagt, also wir reden hier von Summen, die schon sehr hoch sind. Aber lass mal vielleicht nochmal so einen Schritt zurückgehen. Für all diejenigen, die sagen, ja, Revolut schon mal gehört, aber was genau machen die denn? Also gegründet 2015, damals ursprünglich als Anbieter ja für Währungswechsel, mittlerweile riesengroß, haben digitale Bankkonten, sind Dienstleister für Kryptohandel, für Aktieninvestments, stoßen jetzt auch in den Private Banking Bereich vor. Also es ist quasi diese so-called Super-Apps im Fintech-Bereich. Das einmal so ganz grob zusammengefasst, was Revolut macht. Und Paul, du hast ja auch ein paar Zahlen mitgebracht, wie so umsatztechnisch die Jungs und Mädels dort aufgestellt sind.
Genau. Also wir reden über 50 Millionen zahlende Nutzer weltweit. Das ist natürlich eine ziemlich große Hausnummer. Die setzt sich zusammen größtenteils aus europäischen Nutzern, weil Revolut bis heute keine Banklizenz in den USA hat. Da reden wir auch gleich nochmal zu. Das UK ist ein Riesenmarkt. Deutschland ist natürlich auch längst ein großer Markt. Ja. Auch soll auch ein größerer Markt werden. Wer heutzutage in Berlin oder in anderen Großstädten durch die Innenstadt läuft, sieht, dass er Target Audience ist. Also die Werbeplakate sind schon ziemlich klar präsent, ja.
Ja, das stimmt. Ich finde tatsächlich einen sehr, sehr geilen Marketing-Move, den Revolut gemacht hat. Das ist vor allem, ich meine, es ist in Italien, an Flughäfen stehen so Terminals, wie sozusagen, wo du dir normalerweise irgendwie Zigaretten ziehen kannst, kannst du dir eine Revolut-Karte ziehen, wenn du bisher in Europa noch kein Bankkonto oder eine Zahlungsmöglichkeit hattest. Das ist sehr, sehr interessant, sehr, sehr smart. Kleiner Side Note am Rande.
Ja, das hatte ich, habe ich noch nicht erlebt. Ich bin aber schon, muss ich hier Transparenzhinweis auch sagen, schon länger Revolut-Kunde.
Ah ja.
Genau. Aber
deinen Empfehlungscode packen wir dann auch in die Shownotes, ne?
Ja, Jesus Christ, nein, genau, auf gar keinen Fall. Also sucht euch euer Konto so aus, wie ihr wollt. Im besten Fall die einzige Empfehlung, mehr als eins ist manchmal ein ganz guter Hack fürs Leben.
Ist ein ganz guter Hack fürs Leben. Ja, ich glaube, wenn wir weiter mal reinschauen in das Umsatzwachstum vor allem, also, ne?
Das ist das Spannende,
Wenn man sich jetzt mal Revolut verzeichnet, im Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von entspannten 72% und ein Vorsteuergewinn so hoch wie die Finanzierungsrunde, also $1 Milliarde. Also das ist auch schon eine Ansage.
Genau. Und das ist das Spannende, es ist wirklich ein Umsatzwachstum. Das heißt, es geht nicht nur um Kostenkürzen und andere Wege, wie man mehr Gewinn aus dem rausholen kann, was verdient wird. Es ist wirklich, also der Umsatz steigt deutlich. Und mit dem Gewinn, also alleine schon das Wort Gewinn im Kontext Fintech und Banking ist schon mal toll. Ja. Und dann auch noch 1 Milliarde, das ist natürlich eine ordentliche Zahl. Ja. Man muss auch sagen, klar, das ist in den letzten Monaten vor allen Dingen auch getragen von Krypto-Trades. Mhm. Also da, die sind sehr lukrativ für Revolut. Und da ist natürlich auch in den letzten Monaten einfach wahnsinnig viel passiert. Ja, wir reden über eine Trump-Wahl im November noch letzten Jahres, seitdem viel Bewegung drin. Also genau, das hilft alles, aber soll nicht in Abrede stellen, dass das ein ziemliches Achievement ist, da 72% den Umsatz zu steuern.
100%, Paul. Dann lass uns doch nochmal darauf eingehen, was denn wirklich offiziell auch kolportiert wird, wofür das Geld genutzt werden soll.
Genau, also das eine ist die internationale Expansion. Ich habe jetzt über mein LinkedIn-Netzwerk gesehen, dass tatsächlich auch Vietnam und die Philippinen und so weiter jetzt Märkte sind, die sich Revolut sehr aktiv anschaut und dort hired. Das heißt, das ist immer schön an den Stellenausschreibungen, findest du ja schnell raus, was jemand vorhat. Das ist das eine. Das andere ist, dass tatsächlich dieser Markt Crypto und da nochmal ganz gesondert das Thema Crypto Derivatives eine große Rolle spielt. Das sollten wir vielleicht einmal kurz erklären.
Ich wollte gerade sagen, also genau, Optionen auf Kryptowährungen letztendlich. Genau.
Hochspekulativ.
Absolut.
Muss man da fairerweise sagen. Und wem es nicht reicht, auf volatile Kryptos zu setzen, der kann jetzt noch das Ganze mit Hebel tun. Ja, also muss man sich sehr genau überlegen, ob man das sich anschauen will. Ist aber sehr lukrativ für Broker.
Korrekt.
Und das ist aber auch restriktiv. Also vielleicht den Satz noch, in UK ist das zum Beispiel so erstmal nicht möglich, als Broker das anzubieten. In anderen Ländern ist das etwas einfacher.
Etwas lockerer, ja. Ich meine, genau du hast es angesprochen, also Revolut konzentriert sich jetzt nicht nur auf Asien, sondern primär auch dort, wo du am Anfang meintest, wo noch gar keine Banklizenz dort ist, in den USA. Dort soll jetzt auch Fuß gefasst werden. Ich meine, dort hat man dann keinen geringeren irgendwie als Konkurrent als Robinhood, die da entgehend ja auch finanziell ganz gut aufgestellt sind, auch börslich gelistet. Also da tritt man auf jeden Fall in große Konkurrenz.
Genau. Und ich glaube, und ist auch schon in gewissen Zügen der Konkurrenz entrannt. Also wenn du die auf die reinen Nutzerzahlen anschaust, liegt Revolut da in Europa zumindest schon vor der HSBC.
Hm, okay.
Ja, also, das ist krass. Genau. Aber also ja, Robinhood ist natürlich ein Riesenkonkurrent und dann geht das ganze Thema Vibe-Trading ja erst los. Also da gibt's ja ganz viel, was da so entsteht an Kryptobörsen und
Richtig. Vor allem genau, also im Kryptobereich ist Robinhood ja auch quasi auch mit Marktführer. Also da kannst du ja auch Krypto hoch und runter.
Ja.
Wie du lustig bist, Paul. Lass uns ein bisschen in die Dealstruktur reingehen. Was habt ihr da, was hat die Morning Crunch Redaktion da rausgefunden?
Genau, das Spannende ist, deswegen glaube ich gut, wenn wir es einmal auch da erklären, ist, dass der Deal ein Blended, also eine Blended Valuation hat. Das heißt, eine Bewertung, wo es nicht nur eine reine, eine fixe Bewertung gibt, diese 65 Milliarden, sondern dass bestimmte Anteile verschiedene Preise haben. Ja, das heißt, dass du Anteile hast, die neu generiert werden bei der Investition jetzt, also bei der Erhöhung des Geldes in der Firma, werden neue Anteile ausgegeben zu einem neuen Preis, der sich ergibt eben aus dieser neuen Bewertung. Und zeitgleich werden eben bestehende alte Anteile verkauft zu teils noch der alten Bewertung.
Genau.
Das heißt, genau, spring du gern rein.
Nee, ich habe da ehrlicherweise gar nicht so viel hinzuzufügen, außer dass wir jetzt einmal kurz den Begriff der Woche direkt in den Deep Dive mit eingeschoben haben. Also
ja, stimmt.
Genau wie du sagst, also Blended Valuation ist letztendlich eine Bewertungsmethode, die sowohl das teure neue Kapital als auch die Rabatte auf bestehende Anteile berücksichtigt. Und dementsprechend kommen wir dann auf diese Blended Valuation des Werts, das Revolut jetzt auch anstrebt mit den 65 Milliarden Dollar.
Genau. Und die Frage ist natürlich, warum macht man das? Es ist natürlich so, dass du VCs hast, oder Investoren hast, die schon länger dabei sind, Bestandsinvestoren, denen du jetzt auch die Chance geben willst, out zu cashen. Du willst aber zeitgleich natürlich auch die Incentivierung nicht so bauen, dass alle jetzt ihre Anteile verkaufen wollen. Deswegen gehst du da so ein bisschen runter von der Bewertung und zeitgleich gibst du denen, die neuere einsteigen wollen, einen höheren Einstiegspreis, weil du sagst, hey, wenn ihr jetzt, sagt man nicht so direkt, aber wenn ihr jetzt erst dazukommt, so spät in der ganzen Journey, dann solltet ihr natürlich auch den etwas höheren Preis zahlen. Also das Risiko haben ja die Frühinvestoren getragen.
Ist ehrlicherweise, auch wenn es so hart klingt, ist es gang und gäbe, das genauso zu tun.
Genau.
Du hast es angesprochen, Investoren, wer ist denn dabei?
Das ist eine ganz illustre Runde. Also Green Oaks ist weiterhin einer der Lead-Investoren und wirklich auch ein absolutes Schwergewicht in dieser ganzen Fintech-Industrie. Und dann hast du VCs, die schon sehr lange dabei sind. Also wir reden über Balderton Capital und und dann hast du natürlich, hattest du eingangs angesprochen, du hast Management und CEO, Nick Stronsky, der auch noch Anteile hält, ordentlich an dem Unternehmen.
Was würdest du denn einschätzen? Also wir haben jetzt festgestellt, dass also der Revolut bewegt sich da in Fahrwassern, wo andere bisher noch gar nicht hingekommen sind, vielleicht auch nie hinkommen werden. Welche Bedeutung gibst du dem Ganzen? Denn vor allem, wenn wir jetzt mal das Bigger Picture ein bisschen weiter aufmachen und sagen, okay, wir schauen uns das mal an, welche Signalwirkung könnte das denn für die Branche haben?
Eine sehr gute Frage. Also das Erste ist, es ist ein sehr schönes Signal. Ja, glaube ich, dass eine europäische Bank innerhalb von 10 Jahren in die Bewertung kommt, in die Bewertungsdimensionen, über die wir da reden. das ist das Erste, sehr Positive, was, glaube ich, der Markt mitnimmt. Das Zweite ist, dass diese Bewertungen halten. Wir hatten ja Klarna und andere, die zeitweise mal ziemlich eingebrochen waren in Bewertungen, dass da jetzt wieder so hohe Bewertungen gezahlt werden oder gegeben werden. Das ist natürlich ein schönes Signal. Und dann ist es natürlich auch die Frage, die sich damit auftut in den Gesamtmarkt, Stichwort Konsolidierung. Wird Revolut dann irgendwie auch mal anfangen, größere Competitors aufzukaufen? Konsolidiert sich dieser Markt? Und ich würde noch eine vierte Dimension dazu tun. Und zwar, wir hatten es gerade nur angedeutet, aber Storonski, also der CEO, hält knapp 25% der Anteile immer noch an dieser Firma.
Das ist stark.
Und ja, und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal in die europäische Gründerwelt, dass es in Europa starke Gründer gibt, die auch wirklich major Shareholder sind in ihren eigenen Firmen. Wir haben nicht die Tech Bros wie in den USA unbedingt, ja, aber wir haben eben auch eine Gruppe an Gründern, die ziemlich gut ihre Unternehmen lenken kann.
Ich glaube, für all diejenigen, die jetzt quasi gerade rechnen und Dollarzeichen im Kopf haben, genau, es sind 25% der 65 Milliarden Dollar Bewertung, die angestrebt wird.
Genau. Ganz liebe Grüße. Ja.
LG, Paul, wenn wir uns anschauen, wir haben darüber gesprochen, solche Expansionen, egal in welche Länder, sind natürlich auch immer mit Risiken verbunden. Wie siehst du das hinsichtlich einfach der regulatorischen Unsicherheiten, die es da gibt?
Genau. Also das eine ist, die SEC muss dem Ganzen jetzt erstmal zustimmen. Das ist aber wahrscheinlich nicht das
also
große
Problem. Also nicht der Finanzierungsrunde, sondern sozusagen die Expansion. Also
genau, richtig. Ja, richtig. Also das große Risiko ist natürlich Regulatorik rund um den Kryptomarkt. Das ist das eine. Da ist viel Bewegung drin. In Amerika eher eine Bewegung in Richtung Liberalisierung. In Europa ist da, glaube ich, da weht der Wind eher in die andere Richtung, wenn man mal ehrlich ist. Also gerade Kryptoderivate zählen jetzt nicht zu den Lieblingsthemen von europäischen Finanzaufsichtsbehörden. Liebe Grüße an die BaFin.
Verständlicherweise, ehrlicherweise.
Genau, richtig. Und das Framework entsteht da. Also das ist tatsächlich auch noch so ein bisschen, Grauzone klingt falsch, aber es ist zumindest nicht zu Ende reguliert, alles, was da gerade in sich entwickelt. Genau, das ist das eine, wo Revolut sicherlich sehr genau drauf schaut. Und das zweite Thema ist überhaupt Bankenlizenzen. Der größte Markt, wir sprachen drüber, ist wahrscheinlich wäre die USA, aber da hat Revolut noch keine Banklizenz. Und das wäre natürlich in dem Kontext jetzt was, was sie gerne hätten. Das Risiko besteht aber, dass es nicht klappt.
Ich glaube, dass die Meinung habt ja nicht nur ihr bei Morning Crunch exklusiv, sondern sie wird auch im Markt geteilt.
Das ist ja kein einfaches Thema, sagen wir mal vorsichtig.
Ich glaube, wenn wir uns den Experten Linas Beljunas sozusagen anhören, so wie er es gesagt hat, ne, der richtige Hebel für Revolut ist der Kryptoderivate-Markt, so ein bisschen wie du es gerade meintest. Am Ende macht es Sinn, jetzt hier Internationalisierung zu pushen, aber ob das regulatorisch klappt, ist ungewiss und dementsprechend auch ein hohes Risiko.
So ist es. Und ich glaube, das Risiko gehen sie jetzt ein. Nochmal, es ist ja nicht so, dass diese Finanzierungsrunde jetzt, dass hinter dieser Finanzierungsrunde ein ganz neuer Push in eine ganz neue Richtung bei Revolut steht, sondern das ist jetzt einmal noch Cash-Beschaffung auf einer Growth Trajectory, also einer Planung, die sie sowieso natürlich haben. Deswegen ja, das Risiko kann man sich bei 1 Milliarde Vorsteuergewinn im Jahr auch mal leisten, würde ich sagen.
Ich finde, das ist ein guter Abschluss für den Deep Dive. Schließen wir, so würde ich sagen, auch die Folge ab, und zwar mit der Zahl des Tages. 15 Billionen Dollar, Paul, was steckt dahinter?
Das ist nicht der Kontoauszug von Hendrik, das ist das geschätzte global verwaltete Vermögen in Private Markets. Da gibt es eine neue Studie der Société Générale, und zwar im Jahr 2024, das heißt letztes Jahr.
Ich glaube, was spannend ist, genau, ich hake direkt ein, ist zum einen das, aber zum anderen auch die Prognose von der Société Générale, dass sich das Ganze bis zum Jahr 2030 mal verdoppelt, und zwar auf 30 Billionen Dollar.
So ist es. Das heißt, ein wachsender Markt und auch da wieder sehr große Zahlen. Also ja, Wir reden nicht genau über Millionen und Milliarden. Wir enden die Folge mit Billionen.
Genau, das ist adäquat, passend, absolut zu diesem Podcast. Paul, ich bedanke mich. Liebe Grüße nach Amsterdam an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Meldet euch an fürs Webinar. Die Plätze sind fast zur Hälfte weg. Das kann man an der Stelle auch schon sagen. Stand heute, Dienstag, 15. Juli. Also wenn ihr es am Donnerstag hört, Beeilung. Paul, lieben Dank. Wie gesagt, auch immer, wenn irgendwelche Fragen sind, schreibt uns gerne. Und ansonsten euch eine schöne Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Den Deals Crunch gibt's auch als tägliches Briefing. Einfach auf morningcrunch.de anmelden. Der Podcast erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren, um keine neue Folge zu verpassen. Deine Hosts, Hendrik Schmidt, Head of Growth by Now und Paul Ostwald, CEO von Morning Crunch. Deine Redaktion, Sina Schnepper, Gregor Becker und Roland Lindenblatt. Deine Produktionsleiterin, Hilal Yildiz. Deine Anlaufstelle bei Fragen, pos@morningcrunch.de.